anderem hat vor ein paar Jahren die Stanford University in ihrer neurologischen Abteilung eine Untersuchung gemacht, wie früh man schon Unterschiede sieht zwischen Männern und Frauen. Und es ist unglaublich, dass man bereits zwischen 2 und 3 Monaten Jahren Babys anfängt, Unterschiede zu sehen zwischen Männern und Frauen. Dass Babymädchen viel mehr schon in dem Alter anfangen, sich auf Gesichter zu fokussieren, während Babyjungs mehr Bewegungen und andere Dinge registrieren wie Mädchen. So sagt es Professor Dr. Niaro von der Stanford University. Männer sind typischerweise mehr in den Extremen, sowohl in den extrem guten wie auch den extrem schlechten Dingen zu finden. Sie sind risikobereiter, kompetitiver und mehr sachorientiert. Frauen sind typischerweise empathischer, eher harmoniebedürftig, sie kommunizieren mehr und sind mehr menschenorientiert. Natürlich ist es bei manchen Frauen, manchen Männern stärker oder schwächer. Wir sind alle mal mehr, mal weniger so und das ist ja auch ganz in Ordnung. Aber diese Unterschiedlichkeiten, die führen schon seit Jahrtausenden zu einem Konflikt zwischen Männern und Frauen, wo man immer wieder Vorwürfe hört, wie zum Beispiel, Männer unterdrücken Frauen und nutzen sie aus, sie kontrollieren und beherrschen sie. Oder andersherum, Frauen sind völlig irrational. Sie sind immer emotional und sie können keine objektive Diskussion führen. Sie versuchen, Männer klein zu machen und selber an die Macht zu kommen. Das sind so Vorwürfe, die man hört. Und gerade auch wieder in dieser Zeit haben sich Männer und Frauen viele Dinge vorzuwerfen. In manchen Fällen haben sie recht, in anderen Fällen nicht. Aber da stellt sich die Frage ja, wie gehen wir miteinander um? Was wir denn als Männer und Frauen? Wie gehen wir vorwärts? Und ich glaube, die Bibel zeigt uns ein Bild von Mann und Frau, was weder dem Konzept entspricht, wo der Mann dominiert und die Frau unterdrückt, noch dem Konzept entspricht, wo die Frau versucht, selber an die Macht zu kommen und der Boss zu sein, aber auch nicht dem Konzept entspricht, dass Männer und Frauen 100% gleich und austauschbar sind und in allen Sachen immer 50-50% da sein sollten. Die Bibel malt uns ein Bild, wo Mann und Frau sich beide auf Augenhöhe begegnen, sich gegenseitig liebevoll mit ihren Gaben dienen und helfen. Hierfür arbeitet die Bibel ganz oft und hier eben auch in verschiedenen Ebenen. Wir haben die erste Ebene, die Basis, wo Gott uns als Menschen gibt, als Männer und Frauen, ganz egal, was unser Geschlecht ist. Dann haben wir die Ebene, die dann obendrauf kommt, wo spezifisch für uns als Männer und als Frauen gilt. Und zuletzt haben wir die Ebene, die für uns ganz individuell als Person gilt, wo Gott uns persönlich beruft zu verschiedenen Dingen. Und das möchte ich heute mit euch ein bisschen anschauen. Das erste ist, was sagt die Bibel über Mann und Frau in der Schöpfung? Das zweite, was sagt die Bibel über Mann und Frau im Neuen Testament? Und zuletzt, was bedeutet das überhaupt für uns? Was kann das ganz konkret bedeuten? Wenn es um Mann und Frau geht, dann kommen wir Christen immer wieder zurück zu der Schöpfung. Aber dann könnte man sich fragen, ja, was kümmert es mich heute, was damals irgendwann mit Adam und Eva gewesen ist? Und so habe ich auch lange gedacht. Ich habe gedacht, hey, es geht ums Heute und Jetzt und was damals war, ist eigentlich relativ belanglos, weil schlussendlich leben wir jetzt in einer ganz anderen Welt. Also warum ist die Schöpfung denn dann so zentral? Ich glaube, sie ist deswegen zentral, weil die Schöpfung, das, was wir da sehen, passiert, bevor dem, was die Bibel den Sündenfall nennt, passiert ist. Also bevor die Welt gefallen ist und sich entschieden hat, nicht mit Gott zusammenzuleben, sondern ihren eigenen Weg zu gehen. Und am Anfang der Schöpfung sehen wir, wie Gott es ursprünglich geplant hat, wie Gott ursprünglich wollte, dass Männer und Frauen zusammen miteinander arbeiten. Und wir lesen ganz am Anfang von der Bibel, im 1. Mose, davon, dass Gott die Welt erschafft in 7 Tagen und am 6. Tag, den wir uns heute anschauen wollen, da schöpft Gott Mann und Frau. Schafft Gott, genau. Und da heißt es, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen, nach unserem Bild, uns ähnlich. Sie sollen herrschen über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde, auch über alles Gewürm, das auf der Erde kriecht. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild. Im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und als Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie. Und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über Vögel des Himmels und alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und schon in diesen wenigen Versen können wir ein paar sehr spannende Sachen entdecken. Das erste ist, dass Gott beide, Mann und Frau, in seinem Bild geschaffen hat. Eugen hat letzte Woche schon darüber gepredigt, was es bedeutet, im Bilde Gottes geschaffen zu sein und was unser Auftrag ist, hier als Menschen Gottes Herrlichkeit auf dieser Erde sichtbar zu machen. Ich möchte später nochmal darauf zurückkommen, aber die zweite Sache, die wir hier sehen, ist, dass Gott auch hier den Menschen, Mann und Frau, den Auftrag gibt, über die Schöpfung zu herrschen. Nicht der Mann soll herrschen und die Frau soll sich nebenbei um die Kinder kümmern, sondern es ist der gemeinsame Auftrag, über die Schöpfung zu herrschen und sie zu bewahren. Wir lernen also die unterste Ebene, dass Gott uns als Mann und Frau geschaffen hat, um gemeinsam diese Dinge zu tun. Wir haben auch in der letzten Predigt von Euden gehört, das wichtigste und höchste Ziel des Menschen ist es, Gott zu verherrlichen und in ihn in Ewigkeit zu genießen. Das gilt für uns alle, Männer und Frauen gleichermaßen. Und das lesen wir auch in Galater 3, wo geschrieben steht, da ist weder Jude noch Grieche, da ist weder Knecht noch Freier, da ist weder Mann noch Frau, denn ihr seid alle einer in Christus Jesus. Männer und Frauen haben den gleichen Wert. Sie haben den gleichen Status. Sie haben die gleiche Liebe und Ehre von Gott bekommen. Und es gibt kein besseres oder höheres Geschlecht, wo irgendwie da besser vor Gott stehen würde. Und es ist wichtig, dass wir das als unsere Grundlage haben. Die Frage ist jedoch, bedeutet das, dass Frauen und Männer in all ihren Aufgaben, in all ihren Attributen und Befähigungen, in ihren Rollen gleich sind oder nicht? Sind Männer und Frauen austauschbar und sollten Männer und Frauen das auch in allen Dingen so 100% leben? Oder sind Mann und Frau zu unterschiedlichen Dingen berufen und geschaffen, um sich gegenseitig zu ergänzen? Das ist die Frage, die dann daraus entsteht. Und ich habe gerade schon über das Bild geredet, dass Gott sagt, dass wir in seinem Bild geschaffen sind. Und das hat verschiedene Aspekte. Über den einen Aspekt hat Eugen, ganz so hoch würde ich ihn jetzt noch nicht einstufen, hat Eugen letzte Woche gepredigt. Aber es gibt weitere Aspekte. Ein weiterer Aspekt ist, dass Gott Mann und Frau in Gemeinschaft geschaffen hat. Und das Spannende ist, was wir hier lesen, ist, dass es heißt, lass uns Menschen machen nach unserem Bild, uns ähnlich. Und da sehen wir schon in der Formulierung, dass Gott selbst nicht einer ist, sondern dass Gott drei Personen in einer ist. Dass Gott Vater, Sohn und Heiliger Geist ist und dass er zutiefst in sich selbst Gemeinschaft hat und aus Gemeinschaft lebt. Und dass ihm das wichtig ist, dass wir Menschen auch diese Gemeinschaft haben und in Gemeinschaft leben. Wenn wir in die Bibel schauen, dann sehen wir Gott, den Vater, der Jesus, seinen Sohn, auf die Welt schickt und sagt, hey, ich sende dich, mein Sohn, damit du die Menschen retten kannst, damit du dein Leben geben kannst für die Menschen und damit wir als Menschen befreit sind. Und der Sohn sagt, ja, Vater, ich tue das und ich werde nur das tun, was ich dich tun sehe. Ich will mich deinem Willen unterordnen, weil ich weiß, dein Wille ist gut. Und Gott sagt, ja, das ist gut. Und in dem sagt Gott, und ich werde dir, Jesus, die ganze Welt, ich werde dir alles untertan zu Untertanen machen. Wir sehen Gott, der Vater, als Haupt. Wir sehen Jesus, der sich ihm unterordnet. Und dann sehen wir am Ende von der Zeit, wo Jesus auf der Welt ist, dass er sagt, hey, es ist nicht gut, dass ich hier bleibe. Es ist gut, wenn der nach mir kommt, der Geist Gottes, weil er wird viel mehr Dinge tun können, wie ich als einzelner Mensch hier auf der Welt. Und auch hier sehen wir wieder diese Beziehung. Jesus sagt, hey, es ist gut, wenn ich gehe, aber es wird einer kommen, der wird noch mehr tun, der wird euch befähigen, der wird euch helfen. Und dann kommt der Geist Gottes und was tut er? Er verherrlicht sich nicht selber, sondern er verherrlicht Jesus. Und er sagt, alles in dem, was ich tue, soll Jesus dienen, um ihn zu verherrlichen. Und so sehen wir diese Beziehung von Gott dem Vater, Gott dem Sohn, Gott dem Heiligen Geist miteinander, die gleichwertig sind, die gleich Gott sind und doch sich gegenseitig dienen und sich gegenseitig unterordnen. Ein weiteres Bild, was wir in der Bibel mehrfach lesen, ist, dass wir als Menschen, dass wir als Mann und Frau das Bild repräsentieren von Jesus und von seiner Braut. Von Jesus, der sein Leben gegeben hat, um seine Braut, die Gemeinde, die Kirche Gottes ins Leben zu rufen und uns ganz neu machen zu können, um uns als seine Kinder, als Gottes Kinder zu erlösen, dass wir ihm nahe kommen können, dass wir Gemeinschaft haben können mit ihm. Jesus, der Geber, der Empfänger, der Retter und wir, die Gemeinde, die Geretteten. Er, der Liebende, der alles aufgegeben hat, der sein bei Gott im Himmel sein, seine göttlichen Attribute aufgegeben hat, der alles nach unten gestellt hat, ja, der sich geschlagen lassen hat, der gekreuzigt worden ist und gestorben ist und wieder auferstanden ist, um uns neues Leben zu geben. Und wir, die wir das empfangen, voll Liebe und voll Ehre und vor Ehrfurcht und vor Dank ihm gegenüber. Das sind unglaubliche Wahrheiten, die in diesem Bild verpackt sind, verschiedene Facetten, wo wir dann sehen, wir sind als Menschen geschaffen, um Gott zu repräsentieren in seiner Größe, in seiner Wahrheit. Und wir nehmen das oft oder vielleicht manchmal so wahr, dass wir das Gefühl haben, ja, wir als Menschen sehen uns und dann versuchen wir, uns auf Gott zu projizieren. Aber in der Bibel lesen wir, nein, es ist andersrum. Gott ist der, der uns so geschaffen haben, dass wir ihm ähnlich sind und nicht andersherum. Und wenn wir weiterlesen, dann kommen wir in 2. Mose und da sehen wir nochmal wie so einen Zoom in diesen 6. Tag, wo wir nochmal sehen, wie genau ist dieser 6. Tag abgelaufen. Zunächst erschafft Gott Adam. Und bevor er Eva schafft, gibt er Adam den Auftrag, den Garten zu bebauen, ihn zu bewahren. Und er sagt ihm, von welchen Früchten er essen darf und von welchen Früchten er nicht essen darf. Er setzt ihn also in Verantwortung ein. Und dann kommt der Vers 18, wo es heißt, und der Herr Gott sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein ist. Ich will ihm eine Hilfe machen, die ihm entspricht. Und es ist total spannend. In der ganzen Schöpfungsgeschichte heißt es immer, und es war sehr gut. Und das ist die einzige Stelle in der ganzen Schöpfungsgeschichte, wo es heißt, es ist nicht gut. Und was ist nicht gut? Es ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Es ist nicht gut, dass der Adam, dass der Mann alleine ist. Wir Männer sind dafür geschaffen, ergänzt zu werden. Und ich glaube nicht, dass das ein Fehler von Gott war, dass er Adam geschaffen hat und dann später gedacht hat, oh Mist, irgendwie, nee, ist doch nicht so gut geworden, ich muss jetzt nur mal ein bisschen reparieren. Ich glaube vielmehr, dass Gott es absichtlich gemacht hat, dass er Adam allein geschaffen hat, um ihm zu zeigen, was ihm fehlt. Wir Männer, wir können manchmal arrogant sein und wir können manchmal das Gefühl haben, ich kann alles alleine. Und vielleicht war Adam auch so ein bisschen so. Und Gott hat ihm aber gezeigt, nee, du brauchst Ergänzung. Also führt Gott alle Tiere zu ihm und sagt, hey, ich gebe dir die Aufgabe, nenne diese Tiere. Und er macht es und er geht so durch ein Tier nach dem anderen, so, oh, mega cool, Elefant, oh, Tiger, super. Und nachdem er so mit allen fertig ist, glaube ich, wird er immer so ein bisschen deprimierter, weil er jedes Mal beim nächsten Tier hofft, hey, vielleicht ist das was, was mir entspricht. So Pferd, ja, super stark, aber es ist auch nicht wirklich so, was zu mir passt. Und am Ende stellt er fest, es gibt nichts, es gibt kein Wesen auf dieser Welt, was mir entspricht. Es gibt nichts, womit ich tiefe Gemeinschaft haben kann. Und dann lässt Gott Adam schlafen und er formt die Eva aus ihm und er bringt sie zu ihm. Und in dem Moment, wo er Eva zu ihm bringt, da beim Adam, da geht's dann ab. Der sieht die riesige Augen. Oh, endlich habe ich sie gefunden. Endlich habe ich Fleisch aus meinem Fleisch, Knochen aus meinem Knochen. Ich habe jemanden gefunden, der zu mir passt. Und er ist so begeistert, dass er endlich ergänzt wird und er jemanden hat, mit dem er sich austauschen kann, mit dem er sein Leben teilen kann. Und wir Männer, jedes Mal, wenn wir Frauen sehen, dann dürften wir das sagen, wow, wie wunderschön hat Gott euch jede einzelne Frau geschaffen und wie gut ist es, dass wir euch haben. Wie schlecht würde es uns gehen, wenn wir euch nicht hätten. Abgesehen davon, dass wir uns nicht fortpflanzen können und wir gar nicht da wären, aber wie gut ist es über das hinaus, was Gott uns mit den Frauen gegeben hat. Und dann bleibt es leider nicht lange so gut und wir kommen zu dem Sündenfall, wo die Schlange mit der Eva redet und die Eva sie dazu verführt und überredet, diese Frucht zu essen. Und Eva isst die Frucht, von der Gott vorher gesagt hat, die sollt ihr nicht essen. Und wem hat das vorher gesagt? Er hat es dem Adam vorher gesagt. Und es war seine Verantwortung, das der Eva auch so weiterzugeben. Und es war seine Verantwortung, dass sie gemeinsam Gottes Wort folgen. Aber offensichtlich hat es da schon nicht so richtig funktioniert. Und Eva gibt Adam die Frucht und Adam isst auch davon. Und als Gott dann kommt und sie konfrontiert mit dem, was passiert ist, da kommt er nicht und sagt, Eva, du hast da von der Frucht gegessen, sondern er kommt und er geht zurück zu der Verantwortung vom Anfang, wo er Adam gegeben hat und gesagt, Adam, was hast du gemacht? Was ist passiert? Warum seid ihr auf einmal so anders? Und da sehen wir, dass Gott Adam eingesetzt hat, ihm Verantwortung gegeben hat, aber ihn auch zu dieser Verantwortung zieht und er sich der gegenüberstellen muss. Und wir lesen weiter, dass Gott ihnen dann offenbart, was ihre Sünde als Folge hat. Und eine der Folgen dieser Sünde, die er Eva sagt, ist die folgende. Dein Verlangen wird nach deinem Mann sein. Oder anders übersetzt, dein Verlangen wird sein, deinen Mann zu besitzen. Doch er wird herrschen über dich. Und ich glaube, in diesem Vers ist ein großer Schlüssel von dem, was wir Jahrtausende danach immer wieder erleben, wo wir sehen, dass diese Beziehung von Mann und Frau, die eigentlich dafür geschaffen war, sich zu ergänzen und unglaublich genial zu sein, im Fall des Menschen, in dem alles gefallen ist und alles verzehrt wurde, auch verzehrt worden ist. Und wir auf einmal diesen Kampf haben zwischen dem Mann und der Frau, zwischen der Frau, die den Mann verlangt, seine Position verlangt und dem Mann, der sie unterdrückt und beherrscht. Und wir sehen, dass das nicht gut ist und dass das wir bis zum heutigen Tag immer wieder erleben, aufs Mal, immer wieder neu und neu. Aber wir sehen auch, dass Gott ursprünglich ein Bild hat, gemalt hat, was ein Mann und Frau den gleichen Wert gibt. Mann und Frau genau gleich wertschätzt, aber ihnen unterschiedliche Aufgaben gibt. Der Frau als die Lebensgeberin, als die Helferin, als die Erhalterin. Das sind alles Attribute und Aspekte von Gott selbst. Sie ist einzigartig geschaffen, Leben aus ihr hervorzubringen, Leben zu erhalten und zwar nicht nur biologisch, sondern auch geistig und geistlich. Zu erziehen, zu fördern, aufzuziehen, das Nähren von Beziehungen, das Geben und Umgeben von Liebe, das tiefe Mitgefühl und die Güte, das gemeinsame Lachen und Weinen. Wenn sich unsere Kinder verletzen, dann ist die erste Adresse, wo sie hingehen, leider nicht ich, sondern meine Frau. Weil sie wissen, dass wenn sie zu ihr kommen, dann werden sie Liebe und Empathie empfinden, wo ich oft nicht so gut drin bin. Und oft denke, jo, also so schlimm war es jetzt nicht, jetzt hör mal auf zu weinen. und red mal mit mir. Meine Frau ist da ganz anders. Die macht die Arme auf und nimmt sie in den Arm und gibt ihnen erstmal das, was sie brauchen. Ich sage damit nicht, dass das Frauen immer so machen und Männer immer so machen oder dass das eine richtig und das andere falsch ist. Wir dürfen da alle lernen. Aber grundsätzlich sind Frauen eher so geschaffen. Der Mann als der Beschützer und der Versorger, auch Aspekte und Attribute von Gott. Der Abenteurer und Pionier, der Retter aus der Not, der die Extrameile geht und auch steht und weitermacht und kämpft, wenn er eigentlich schon keine Kräfte mehr hat. Und zusammen, wenn Mann und Frau mit diesen Dingen zusammenkommen, dann entsteht ein Dreamteam, ein Superteam, das sich perfekt ergänzt. Und zwar nicht nur in der Ehe, sondern wir allgemein als Männer und als Frauen. Und eigentlich ist es schön, und wir sehen es immer wieder in der Praxis, dass es genial ist, wenn sich verschiedene Dinge zusammenkommen und ergänzen. Wenn die Kommando-Spezialeinheit der Deutschen Armee ausrückt, dann immer in Viererteams. Und die Viererteams sind nicht einfach vier Soldaten, die irgendwas können, sondern jeder hat eine klare Spezialisierung. Du hast immer einen Waffenspezialist, einen Pionier, einen Fernmeldespezialist, damit man auch wieder mit irgendwelchen Leuten kommunizieren kann, und einen Sanitätsspezialist. Weil wenn alle das Gleiche können, dann sind sie nicht für alle Situationen vorbereitet. Oder andersrum, wenn du ein Blatt Papier hast und du willst damit was basteln, dann kannst du eine Schere nehmen und es zerschneiden, aber wenn du damit was Neues schaffen willst, dann wirst du mit einer Schere an sich nicht so weit kommen, weil irgendwie willst du die Stücke Papier ja wieder zusammenfügen zu was Schönem Neuen. Du kannst auch einen Kleber nehmen und du kannst das Papier zerreißen und mit dem Kleber zusammensetzen, aber es wird nicht so schön, wie wenn es vorher sauber und gerade mit einer Schere geschnitten wurde. Und es soll auch so ein bisschen als Bild dienen, wenn die Schere und der Kleber zusammenkommen und zusammen an diesem Stück Papier arbeiten, dann kann aus dem Papier was viel Schöneres entstehen, wie wenn nur die Schere arbeitet oder nur der Kleber arbeitet. Schere und Kleber sind so unterschiedlich und doch zusammen können sie ein wunderbares Werk produzieren. Damit möchte ich zum Neuen Testament kommen. Denn dieses Bild, was wir in der Schöpfung sehen, das zieht sich durch die ganze Bibel auch im Neuen Testament durch. Wir lesen in Epheser 5, ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Und es ist wieder der Aufbau, wo wir wieder diese Ebenen sehen. Die erste Ebene ist, jeder soll sich dem anderen unterordnen. Ganz egal, ob es um Mann oder Frau geht, ob es um Eltern und Kinder geht, ob es um Beziehungen in der Arbeitswelt geht. Das ist die Grundlage von all unseren Beziehungen. Wir sollten uns gegenseitig unterordnen. Und dann geht er weiter auf die Frau ein und sagt, ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat, das heißt, der die Gemeinde überhaupt entstehen lassen hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so soll sich auch die Frau ihren Männern unterordnen in allem. Als Frau oder als Männer ist es uns wichtig, dass wir respektiert werden, dass unsere Leitung anerkannt wird, damit es uns leicht fällt, Haupt zu sein. Und als Frau bedeutet es, unsere Männer darin zu unterstützen, Verantwortung zu übernehmen. Dass die Frauen ihre Gaben nutzen, um Menschen zusammenzubringen, Beziehungen zu halten und zu fördern. Dass sie ihrem Mann gerne zur Seite stehen, dass sie ihn beraten, ihm ihre eigene Perspektive zeigen, aber ihn nicht dabei ständig versuchen, das Ruder aus der Hand zu nehmen oder nicht ständig seine Entscheidungen kritisieren und hinterfragen. Und weiter schreibt Paulus, und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Für Frauen ist es wichtig, dass sie geliebt und angenommen sind, dass sie sich wertgeschätzt und sicher fühlen, damit es ihnen leicht fällt, sich unterordnen zu können. Wenn man als Mann die Verantwortung hat, Haupt zu sein, dann bedeutet das, dass man seine Frau liebt und zu sehen, was ihr gut tut und alles für sie zu geben. Wenn sich ein Mann seiner Frau unterordnet, dann stellt er seine Nöte und Bedürfnisse nach hinten, um die seiner Frau zu dienen. Das bedeutet, dass er seine Frau in schwierige Entscheidungen einbezieht und dass er dann zum Wohle von ihr und den Leuten, für die er verantwortlich ist, die Entscheidungen trifft. Und anschließend auch zu diesen Entscheidungen steht und nicht wie Adam sagt, aber eigentlich ist es ihre Schuld und nicht meine Schuld. Sondern sagt, nein, ich habe die Entscheidung getroffen und ich werde auch dafür gerade stehen und dafür sorgen, dass die Dinge wieder gut werden, wenn mal was nicht gut gelaufen ist. Und genauso wie Jesus seine Braut liebt und seine Braut geliebt hat, wie er seinen Wohlstand, wie er alles aufgegeben hat, wie er alles hingegeben hat für seine Frau, damit sie gerettet wird und damit es ihr gut geht, sind wir als Männer berufen, unseren Frauen zu dienen. Das biblische Bild von Hauptsein hat also nichts mit Dominanz, nichts mit Unterdrücken oder mit Herrschen zu tun. Nein, es hat viel mehr mit aufopferungsvollem Dienen zu tun, als mit all diesen Dingen. Und ich glaube, wenn wir als Männer und Frauen das aktiv leben, dann entsteht eine liebevolle, eine respektvolle, eine dynamische Beziehung, aus der heraus noch größere Dinge kommen können. Und das gilt nicht nur für Ehepaare und Ehen, das gilt für uns allgemein als Männer und Frauen im Umgang miteinander. Und ich möchte da noch zwei Dinge bemerken. Das erste ist, dass sich dieser Auftrag immer direkt an die betroffene Person richtet. Das heißt, es ist etwas Freiwilliges, das sowohl Mann als auch Frau dem anderen entgegenbringen in Vorleistung. Kein Mann kann einfordern, dass seine Frau sich ihm unterordnet. Und keine Frau kann einfordern, dass ihr Mann sie aufgebungsvoll und hingebungsvoll liebt. Es ist ein Geschenk, was wir uns gegenseitig geben, aus der Liebe zueinander. Und das Zweite ist, dass hier keine Bedingungen gestellt werden. Du sollst deinen Mann nicht nur dann lieben und du sollst deinem Mann nicht nur dann unterordnen, wenn er dich auf eine perfekte Art und Weise liebt, genauso wie du es gerne willst. Du sollst es auch dann tun, wenn er Fehler macht. Und das wird er, weil wir alle Fehler machen. Und natürlich hat diese Unterordnung auch Grenzen. Wenn es um körperliche oder mentale Unversehrtheit geht, dann gibt es keine Unterordnung mehr. Und das sollte jedem bewusst sein. Keine Frau sollte sich je Missbrauch unterordnen. Das ist ein absolutes No-Go. Und wir als Älteste, als Männer, stehen auch hier, um jede Frau davor zu schützen. Und wir dulden es nicht, dass irgendein Mann auf irgendeine Art und Weise seine Frau oder irgendeine Art andere Frau unterdrückt oder missbraucht. Das ist ein absolut teuflisches und nicht biblisches Ding. Und es ist mir ganz wichtig, dass das jedem hier bewusst ist, dass jedem Mann hier bewusst ist, dass hier nicht ein Ort ist, wo man über Frauen herfallen kann. Und jeder Frau bewusst ist, dass hier ein Ort ist, wo sie ankommen darf und wo sie sicher sein darf und wo sie wissen darf, dass die Männer für sie einstehen. Aber genauso gilt es für die Männer, dass sie ihre Frauen nicht nur dann aufopferungsvoll lieben sollen, wenn sie sich ihren Männern unterordnen und all das tun, was die Männer sagen. Denn auch hier geht es nicht um irgendwelchen Leuten was zu befehlen, sondern es geht darum, dass die Männer ihre Frauen lieben und ihnen dienen, ganz egal, wie sich die Frauen verhalten. Und wenn wir sehen, wie Jesus seiner Braut gedient hat, und wenn wir sehen, wie Jesus seine Braut heute liebt, wo wir als seine Kirche in den letzten 2000 Jahren so viel falsch gemacht haben, wo wir so vielen Menschen Leid zugefügt haben in seinem Namen, wo er nur dagestanden ist und geweint hat, und er trotzdem sagt, und ich liebe meine Braut und ich gebe alles für sie. Und das hat er gewusst, als er für sie ans Kreuz gegangen ist. Er hat es gewusst, dass wir so viele Fehler machen werden und so imperfekt sind. Und trotzdem hat er gesagt, ich will alles für sie geben. Und genau so dürfen wir für unsere Frauen alles geben, auch wenn sie nicht perfekt sind. Und ich glaube, all das geht nur mit Demut, mit Buße und Vergebung. Wenn wir uns immer wieder bewusst machen, dass wir als Frauen und als Männer füreinander da sind und nicht gegeneinander. Und dass wir in Christus sind und dass in ihm der Fluch gebrochen ist zwischen Mann und Frau. Und ganz egal, ob du verheiratet bist oder nicht, ob du Single bist, freiwillig oder unfreiwillig, du bist deswegen nicht weniger Mann oder Frau, wenn du keinen Partner hast. Ganz im Gegenteil, Paulus schreibt im Korintherbrief, dass es gut ist, wenn wir Single bleiben, weil wir uns dann ohne Sorgen um den Mann oder die Frau und die Kinder voll ins Reich Gottes investieren können. Du hast genauso die Fähigkeit, deine Gaben einzusetzen, als Mann oder als Frau, die Gott dir gegeben hat. Dein Pioniergeist, deine Stärke als Mann einzubringen, um Gott den Menschen um dich herum zu dienen und den Menschen um dich herum zu dienen. Ihnen ein Rückhalt zu sein, ein Ermutiger, ein Leiter, jemand, der sie stärkt. Und genauso als Frau in deiner Liebe, in deiner Fähigkeit, Menschen zusammenzuführen und zu verbinden, hat Gott dich berufen, ganz egal, ob du verheiratet bist, ob du einen Partner hast oder nicht. Und das kannst du tun, viel unabhängiger wie die Menschen, die verheiratet sind, die immer wieder aktiv viel Zeit in ihre Beziehung investieren müssen, was gut ist, aber die Zeit hast du frei, um viel mehr noch in Gottes Reich zu investieren, um viel mehr noch in andere Menschen zu investieren und ihm zu helfen. Und ich finde es schön, als wir als Männerwochenende gegangen sind, um als Männer zusammen zu sein und auch um zu reflektieren, was es bedeutet, Mann zu sein, ist die Evelyn gekommen als unverheiratete Frau und hat gesagt, hey, ich will euch was Gutes tun als Männer. Ich habe euch einen Kuchen gebacken und ich möchte euch dienen, weil ich das gut finde, wenn ihr als Männer zusammensteht und uns vorausgeht. Und das finde ich eine schöne Geste und ein schönes Beispiel dafür, was es bedeutet, auch ohne einen Ehepartner gegenseitig sich als Männer und Frauen zu dienen. Und wenn du verheiratet bist, bedeutet es dann, dass der Mann auf die Arbeit geht und arbeitet und die Frau zu Hause bei den Kindern sein muss? Das lesen wir so nirgendwo in der Bibel. Ich glaube, dass Gott Frauen eine spezielle Gabe gegeben hat, sich um Kinder zu kümmern. Dass er ihnen eine spezielle Gabe gegeben hat, sie aufzuziehen und zu erziehen. Und ich glaube, dass es auch ganz wichtig ist, gerade in diesem Zeitalter, dass wir immer wieder klar machen, dass sich um die Kinder zu kümmern und für sie da zu sein, in keinster Art und Weise geringer oder schlechter ist, wie eine Karriere zu machen, auf der Arbeit zu sein. Es ist etwas, was von Gott gegeben ist und was wunderbar ist. Aber das bedeutet im Umkehrschluss natürlich nicht, dass die Frauen zu Hause bleiben müssen, dass die Frauen nicht auch arbeiten können und die Familie versorgen, ganz egal aufgrund von welchen Umständen. Wichtig ist, dass wir uns als Ehepaare finden und sehen, wie können wir uns gegenseitig dienen. In welche Situation hat Gott uns gestellt und wie können wir in unseren Rollen als Mann und Frau uns gegenseitig dienen. Das kann heißen, der Mann arbeitet und die Frau ist zu Hause. Das kann heißen, es ist andersrum. Das kann alles Mögliche bedeuten. Das, was Gott uns aufgibt, als Mann und als Frau uns gegenseitig zu ergänzen, ist nicht limitiert auf, wie genau, wann, wer arbeitet oder das nach außen hin wirkt. Die Frage ist, was ist in unserem Herzen? Wie dienen wir uns gegenseitig in unserem Herzen? Werden wir unserer Rolle bewusst als Mann und als Frau? Und dazu möchte ich zum Abschluss noch meine Frau nach vorne bitten, denn wenn man von Frauen und Männern redet und wie wichtig es ist, dass man sich gegenseitig ergänzt, ist es, denke ich, auch gut, ja, von einem Mann und einer Frau zu hören. Und ich habe zwei Fragen für Sie vorbereitet. Du kannst da vorne das Mikrofon nehmen. Die erste Frage ist, wie können Frauen in ihrer von Gott geschaffenen Berufung aufgehen? Was findest du herausfordernd und welche Tipps hast du?
Darf ich auch zu dir kommen?
Ja, natürlich darfst du zu mir kommen.
Ja, ich muss sagen, wir haben sehr viel im Vorfeld gesprochen, weil der David auch schon lange so dieses Thema klar war. Und ich muss ehrlich zugeben, es ist jetzt nicht so das einfachste Thema für mich. War auch so ein bisschen so, irgendwelche Fragen beantworten. Weil ich mich selbst jetzt nicht so als die ideale Hausfrauenmutter empfinde. Und ich auch manchmal mit diesem Thema irgendwie hadere. Und nicht unbedingt mit der biblischen Vorstellung, sondern mehr davon, von dieser Diskrepanz, wie wir das gerne leben möchten und wie wir das als ja, schön auch empfinden und wie dann oft auch so von der Gesellschaft dieses, wie du bist nur Mutter und allein zu Hause und man, sobald die Kinder irgendwie 3 sind, gefühlte 100 Mal am Tag gefragt wird, und gehst du wieder arbeiten? So, nein, erstmal nicht. Und man sich irgendwie auch so rechtfertigen muss für dieses Bild, also für diesen Lebenswandel, den man sich auch manchmal entscheidet. Und das Gefühl hatte, dieses ganze Thema ist auch schon sehr aufgeheizt. Und wenn man dann so Begriffe hört wie Unterordnung und Haupt und so Zeug, bei vielen klingen dann, glaube ich, schon so Alarmglocken und man ist schon so vorbesetzt, was diese Begriffe angeht. Und das finde ich schade. Und deswegen dachte ich fange mit dem an, was ich herausfordernd finde. Ich habe schon ein bisschen was gesagt. Ich bin auch eher so selber so ein bisschen der Kontrollfreak und tendiere dazu, glaube ich, manchmal auch so Sachen an mich zu reißen, inklusive der Verantwortung und die auch manchmal meinem Mann so ein bisschen zu entreißen. Er ist auch manns genug, das dann auch nicht immer mit sich machen zu lassen, da bin ich dann auch ganz froh. Aber das ist so eine Sache, die ich manchmal als sehr schwierig empfinde, wenn in Situationen er eher passiv agiert und ich eher so als Kontrollfreak und nicht so die total unterwürfige Frau manchmal da doch Dinge an mich reiße. Das habe ich gemerkt. Das ist einfach schwierig, wenn unsere Rollen dann verschoben sind und ich merke, nee, ich rutsche da in was rein, was ich eigentlich gar nicht möchte. Und wo ich eigentlich weiß, es tut mir viel besser, wenn ich sagen kann, hey, wir wollen zusammen unsere Familie gestalten, wir wollen zusammen unser Leben gestalten, aber ich ihm auch Verantwortung abgeben darf und sagen darf, hey, du hast schlussendlich die Verantwortung. Und ich finde das immer so, mein Mann hat zwar gesagt, das Bild hinkt ein bisschen, aber ich finde so dieses Bild vom Pilot und Co-Pilot, die so zusammenarbeiten, da ist eben ein Steuer und einer sitzt am Steuer, aber trotzdem brauchst du diesen Co-Pilot. Und mein Mann hat zwar gesagt, ach, mittlerweile braucht man weder Co-Pilot noch Pilot im Flugzeug, die fliegen alle automatisch, aber für mich war das immer ein schönes Bild, dieses, da hat es 2 und die ergänzen sich und die sind da zusammen und trotzdem ist da einer, der lenkt. Und ja, was ich herausfordernd finde, ist so dieser ganze Trend in unserer Gesellschaft, dass Männer immer passiver werden, Und Frauen immer mehr dazu tendieren, sehr viel Verantwortung an sich zu nehmen. Einfach aus dieser Dynamik, die sich manchmal ergibt. Das war, glaube ich, so das, was ich so das Herausforderndste finde an dem ganzen Thema Mann und Frau und wie man sich gegenseitig ergänzt. Und was ich hilfreich finde, das sind jetzt nicht unbedingt Dinge, die auf meinem eigenen Mist gewachsen sind. Das habe ich auch viel von anderen gelernt. Der erste Punkt ist, sich nicht so zu vergleichen. Also David hatte schon gesagt, manchmal ist man vielleicht nicht so, dass man sich so als die typische feminine Frau fühlt oder als der typische maskuline Mann. Und dass man denkt, ich habe irgendwie vielleicht gar nicht so die typischen Eigenschaften, kann ich dann überhaupt wirklich Frau oder Mann sein oder das wirklich leben? Und ich habe, als ich so drüber nachgedacht habe, ist mir so aufgefallen, dass Gott uns nicht mit Eigenschaften ausstattet und aufgrund dieser Eigenschaften, die wir als Mann oder Frau haben, setzt er uns ein und beruft er uns, sondern eigentlich ist es andersrum. Gott hat dich als Mann oder als Frau berufen und dann gibt er dir auch die Dinge, die du dafür brauchst. Und wenn Gott mich als Frau berufen hat und als Frau geschaffen hat, dann sorgt er auch dafür, dass er mich mit all dem ausstattet, was ich brauche. Und dann muss ich mich nicht mit anderen vergleichen und denken, oh, ich bin jetzt nicht die typische feminine Frau, die sich ständig Kleider anzieht und auf rosa und pink steht. Ich weiß nicht, wisst ihr, was ich meine? Sondern Gott macht dich ganz individuell mit dem, was du brauchst, um Mann oder Frau zu sein. Und das hat mir sehr geholfen, mich nicht mit anderen zu vergleichen, die ich vielleicht jetzt als ideale oder als typischer als Frau oder für die Männer als Mann empfinde. Und ein Tipp, den mir mein Mann auch gegeben hat, das betrifft jetzt speziell meine Rolle als Mutter momentan, auch unterschiedliche Lebenszeiten so anzunehmen und zu schätzen, wie sie gerade sind. Ich bin aus einem Studium sehr intellektuell und ich habe das genossen und ich bin auch ein intellektueller Typ. Ich liebe es, mein Gehirn zu benutzen und zu, ja, mir Gedanken zu machen. Reingerutscht in Schwangerschaft, Mutter sein, wo ich das alles nicht mehr hatte. Also das war dann nur noch Haushalt und Kinder und das war schon am Anfang schwierig und das ist manchmal immer noch schwierig und wo ich auch Wege finden muss, dass ich ja auch meine Berufung ausleben kann, so wie Gott mich gemacht hat. Und wo ich gemerkt habe, nicht alle Mütter und Ehefrauen gehen vielleicht zu 100% auch immer daran auf. Aber dass es schön ist, diese Zeit auch zu haben und dass ich die auch genießen darf und dass ich darin aufgehen darf und dass auch wieder andere Zeiten kommen. Das ist immer, was mein Mann mir sagt. Es werden auch wieder andere Zeiten kommen, aber genieß die Zeiten, die du jetzt hast. Genau, das betrifft jetzt vielleicht mehr die Mütter oder die Frauen, aber das war mir auch noch wichtig zu sagen. Und
dann komme ich zu meiner zweiten Frage.
Ja, eine Sache, darf ich noch eine Sache sagen? Ja. Was ich auch immer sehr hilfreich finde, ist, gerade wenn man so im Konflikt ist auch mit dem Partner oder im Konflikt ist mit dem anderen Geschlecht und sich schwer tut dabei und gerade auch, wenn man versucht, als Frau zum Beispiel ihm die Verantwortung zu überlassen, aber er sich nicht unbedingt so verhält, dass er das verdient hätte.
Also rein hypothetisch. Das ist bei uns noch nie passiert.
Dabei nicht zu vergessen, dass Gott immer noch das Ruder in der Hand hat. Also wir reden hier viel von Mann und Frau und ist es jetzt gegenseitig oder miteinander, aber schlussendlich, wenn ich davon ausgehe, dass Gott ihn und mich gemacht hat und wir auch vor Gott diese Ehe geschlossen haben, dann weiß ich, unsere Ehe ist in seiner Hand. Und ja, egal wie mein Mann sich verhält und egal wie ich mich verhalte, ist es trotzdem das, was, wo ich weiß, okay, das ist es, wie Gott möchte, dass ich lebe und dann darf ich das auch tun. Einfach in dem Vertrauen, dass Gott auch in ihm wirkt. Und ich kann euch ein gutes Buch empfehlen, ich habe das gelesen, Mein Gebet macht uns stark, es gibt da so verschiedene und da geht es darum, dass wir für unsere Männer beten, das gibt es auch für Frauen, andersrum, aber einfach diese Ermutigung an euch, wenn ihr merkt, das sind Dinge, ich tendiere immer dazu, dann Vorwürfe zu machen, aber vielleicht ist es besser, das einfach mal sein zu lassen und stattdessen zu beten für deinen Partner, statt immer zu sagen, du machst das nicht gut und das nervt mich und ich reiß die Verantwortung an mich und so Sachen, einfach mal versuchen, okay, Gott, du hast es in der Hand und bitte mach du was und bitte greif du ein. Und oft habe ich dann erlebt, dass Gott nicht unbedingt meinen Mann verändert, sondern zuallererst bei mir anfängt.
Okay, meine zweite Frage. Was wünschst du dir als Frau von deinem Mann? Was wünschst du dir von anderen Männern in der Gemeinde und für dich und für deine Tochter?
Ja, schwierige Frage. zuallererst, ja, glaube ich, es ist schön, wenn wir uns auch gegenseitig feiern können. Und das kann man ganz aktiv tun, indem man gut über andere spricht. Und in unserer westlichen Kultur ist es nicht so gang und gäbe, dass man auch sich gegenseitig so lobt und das auch immer sagt. Oft denkt man das, das hat jetzt gut gemacht, aber wir sind sehr zurückhaltend in Lob und Anerkennung. Und ich glaube, das ist eine Sache, die ich mir für den Männern noch mehr wünsche. Da können wir Frauen auch gut sein, aber die Frage war ja, was wünsche ich mir von den Männern? Dieses weibliche Charaktereigenschaften und weibliche Vorlieben nicht lächerlich zu machen. Das ist eine Sache, wo ich denke, einfach dem anderen Ehre geben in dem, was man tut, aber auch in dem, wie man darüber redet. Und das fängt schon bei so Kleinigkeiten an, dass man manchmal Dinge belächelt, weil sie halt irgendwie ungewohnt sind und typisch Frau oder so. Ich kann da ein Beispiel sagen, das ist jetzt eher ein Negativbeispiel. Ich habe mich gestern dabei ertappt, dass ich wieder gesagt habe, oh, mein Mann ist überhaupt nicht multitaskingfähig. Und es war eigentlich gar nicht böse gemeint und er weiß auch, dass er da nicht gut drin ist und wir reden da oft drüber. Aber trotzdem habe ich gemerkt, nee, statt dass ich sowas sage, könnte ich auch eigentlich ihn mal loben vor anderen, oder? Also statt dass ich sage, oh, mein Mann kriegt das nicht gebacken, zwei Sachen gleichzeitig zu machen, könnte ich hervorheben, die Dinge, die ich an ihm schätze und die ich positiv an ihm finde. Und das ist so das, wo ich denke, dass man sich auch mit Worten so manchmal ein bisschen belächelt oder so und dann sagt, ja, das ist der typische Mann, das ist typisch Frau, sich freut an dem, an der Unterschiedlichkeit und es auch in Worten positiv hervorgehebt. Genau, und das Zweite, was mir kam, ist, mir ist diese Stelle eingefallen aus dem 2. Timotheus, wo Paulus an die Männer schreibt, dass sie an allen Orten beten sollen und heilige Hände aufheben sollen. Und ich fand das so ein starkes Bild dafür, was passiert, wenn Männer ihre Rolle, die Gott ihnen gibt, und die Verantwortung wahrnehmen. Und das ist einfach so die Ermutigung, die ich für euch Männer habe und was ich mir auch wirklich wünsche. Steht auf und nehmt euren Platz ein. Weil ich glaube, ich werde ein bisschen emotional, aber ich weiß gar nicht warum, aber ich glaube, da steckt so viel Power dahinter, wenn Männer diesen Platz einnehmen und als gottesfürchtige Männer ja, Vorbild und Licht sind in dieser Welt. Ich glaube, unsere Welt und unsere Gesellschaft braucht es sehr, dass wir da auch einfach anders sind. Und klar, das betrifft mich als Frau auch, aber ich darf euch jetzt als Männer heute eine Ermutigung sagen und das ist meine Ermutigung an euch. Tut es, steht auf, betet an allen Orten und hebt heilige Hände hoch.
Vielen Dank. Ja, und damit möchte ich zum Schluss kommen. Ich denke, es ist wunderbar, wie Gott uns als Männer und Frauen geschaffen hat. Und ich glaube, er hat uns ganz gezielt so wunderbar geschaffen. Und ich glaube, dass wenn wir in Liebe aufeinander schauen, in Demut aufeinander schauen, in Vergebung aufeinander schauen, in dem Wissen, dass wir nicht perfekt sind, dass wir Fehler machen werden, aber trotzdem in dem einander ermutigen, uns gegenseitig zu helfen, uns gegenseitig in den Rollen, die Gott uns gegeben hat, aufzugeben und vorwärts zu gehen, glaube ich, dass Gott einfach so viel Gutes für uns hat. Und ich möchte zum Ende noch beten. Vater, ich möchte dir danken, dass du uns geschaffen hast als Männer und Frauen. Ich möchte dir danken für, ja, wie wunderbar du Frauen gemacht hast, wie schön du sie gemacht hast, was du ihnen für unglaubliche Gaben gegeben hast, Herr. Ich möchte dir danken für meine Frau, die du mir gegeben hast, für meine Tochter, die du mir gegeben hast. Ich danke dir, dass wir uns so gut ergänzen dürfen. Und ich möchte dir danken, dass du uns als Mann und Frau auch geschaffen hast, um ein Bild zu sein und ein Bild zu haben dafür, wie du bist. Liebend, ergänzend, sich gegenseitig helfend, sich gegenseitig unterordnend. Ich danke dir dafür, Jesus, dass du den Weg gegangen bist am Kreuz, dass du alles gegeben hast für uns und dass wir in dir Gnade finden dürfen, dass du keine Ansprüche stellst, dass du nicht sagst, ihr müsstet mindestens dies und das und jenes tun, sondern du kommst in deiner Liebe und sagst, ganz egal, was du getan hast, ich weiß es und ich liebe dich und ich vergebe dir und ich will, dass du bei mir bist. Und ich bitte dich, dass du uns Männern hilfst, die Frauen auf so eine Art und Weise zu lieben. Amen.